ARD. Grenzenlos. Geschichten für Erwachsene. Frei erzählt. Mit Rainer Mensing.
Die Geschichte, die ich erzähle, stammt aus Armenien. Aber sie beginnt in einem Verlies. Kalt war es dort und dunkel. Das Wasser lief die Wände herab und in allen Ecken, da roch es nach Elend und Unrat. Und die Männer, die man hier gefangen hielt, an diesem schrecklichen Ort, die waren schon so lange hier, dass sie fast vergessen hatten, wer sie einmal waren. Einer von ihnen war Vatschagan. Oh, Vatschagan, König im Reich der Anwaren, was war mit ihm geschehen? Er, der einst frei und unbekümmert über die Steppen seines Landes geritten war, wie konnte er hier enden? Gekettet an einen Webstuhl, Eisenringe an den Füßen, die Wangen hohl vom Hunger, die Haut fahl von der Dunkelheit. Aber in seinen Augen, da war immer noch Hoffnung. Hoffnung auf sie, auf Anaid. 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 Vatschagan traf sie, als er noch ein junger Prinz war. Er war damals den ganzen Tag geritten, in Begleitung seines treuen Dieners Vaginak. Aber jetzt waren sie müde. Die Sonne hatte den ganzen Tag heiß vom Himmel geschienen. Und sie mussten sich ausruhen, die müden Glieder von sich strecken. Auch die Pferde brauchten eine Pause. Der Schweiß troff ihnen die Flanken herunter. Da sahen sie eine Gruppe von Bäumen. Und als sie näher heranritten, da war da auch ein Brunnen und zwei junge Frauen, die Wasser schöpften. Vatschagan ritt auf sie zu. »Gebt mir zu trinken. Ich und mein Diener, wir sind den ganzen Tag geritten und wir kommen um vor Durst.« Aber gerade als eine der beiden jungen Frauen mit gesenktem Kopf an Vatschagan herangetreten war und ihm einen Becher mit Wasser reichte, da trat die andere junge Frau hervor und schlug ihm den Becher wieder aus der Hand. Vatschagan wunderte sich und bat ein zweites Mal um Wasser. Aber auch dieses Mal erging es ihm nicht anders. Als er gerade zu trinken ansetzen wollte, da wurde ihm der Becher wieder aus der Hand geschlagen und das Wasser versickerte im Sand. Da wurde Vatschagan böse und er bat ein drittes Mal um Wasser, aber auch dieses Mal erging es ihm genauso. Da sprang er vom Pferd, baute sich vor der jungen Frau auf und sagte, »Fülle du mir jetzt den Becher und wage es nicht, ihm noch ein einziges Mal aus der Hand zu schlagen.« Und die junge Frau sah Vatschagan an, wartete, nahm dann in aller Ruhe den Becher und füllte ihn mit Wasser. Und endlich konnte Vatschagan trinken. Und dann hatten auch Vaginak und die Pferde Wasser getrunken, und Vatschagan schaute die junge Frau an. Schön war sie und stolz. Sie wich seinem Blick nicht aus. »Wie heißt du?« »Mein Name ist Anaid. Ich bin die Tochter des Hirten Aran.« »Nun, Anaid, dann verrate mir einmal, warum du mir dreimal den Becher mit Wasser aus der Hand geschlagen hast, bevor ich trinken durfte.« »Nun, ihr wart erhitzt von dem langen Ritt unter der sengenden Sonne, und das Wasser in unserem Brunnen ist so kalt, ihr hättet es nicht trinken können, ohne Schaden zu nehmen. Ihr musstet erst ein paar Minuten warten.« »Ja, und das hättest du mir nicht einfach sagen können?« »Aber hättet ihr denn auf mich gehört?« Und da erkannte Vatschagan, dass Anaid nicht nur schön und stolz war, sondern auch klug und durchsetzungsfähig. Und auf dem Weg zurück zum Palast, da wusste er, dass er Anaid heiraten wollte. Sie sollte eines Tages an seiner Seite sein, wenn er als König das Land regierte. Sie oder keine. Und so schickte er seinen treuen Diener Vaginak einige Tage später zu Aran, dem Hirten, Anaids Vater, um ihn um die Hand seiner Tochter zu bitten. Kostbare Brautgeschenke hatte er Vaginak mitgegeben, Armreifen und Ringe aus Gold, Kleider aus Seide, Kästen aus Ebenholz, eine schöne Stute, stark und mit sanften Augen. Aber Anaid, die beachtete all das kaum. Sie kniete vor der Hütte ihres Vaters und malte Korn in einem ausgehöhlten Stein. »Das will ich alles nicht«, sagte sie. »Als Brautgeschenk akzeptiere ich nur, was er mit seinen eigenen Händen hergestellt hat, im Schweiße seines Angesichts.« Vaginak schaute verwirrt zu Anaid. »Aber er ist der Prinz und wird eines Tages als König das Land regieren. Er muss nicht arbeiten.« »Auch ein König kann stürzen«, sagte Anaid. »Sage ihm also, dass ich ihn nur heiraten werde, wenn er ein Handwerk gelernt hat.« Da schaute Vaginak zu Aran. aber der zuckte nur mit den Schultern. Ah, was soll ich sagen? Sie hat ihren eigenen Kopf und aus Erfahrung weiß ich, dass sie meistens damit richtig liegt. Geh also zu deinem Herrn und nenn ihm unsere Bedingungen. Und als Vatschagan davon hörte, da war er erstaunt. Er sollte ein Handwerk lernen? Er? Aber was denn? Er überlegte mehrere Tage und dann entschied er sich, Weber zu werden, Brokatweber. Er ließ die besten Meister seines Landes zu sich kommen, um von ihnen zu lernen. Im Geheimen, da hatte er gehofft, dass es vielleicht gar nicht so schwer wäre, Weber zu werden. Aber schon bald merkte er, dass er sich geirrt hatte. Es brauchte viel Wissen, noch mehr Erfahrung und viel Geschick. Wie oft riss ihn der zarte Goldfaden. Musste er die Arbeit eines ganzen Tages wieder lösen, weil er einen winzigen Fehler übersehen hatte. Es war zum aus der Haut fahren und nicht selten war Vatschagan kurz davor aufzugeben. Aber dann bemerkte er auch, dass sich sein Blick veränderte. Wenn er jetzt mit den Händen über ein Stück Stoff strich, dann spürte er, wie es gearbeitet worden war. Er fühlte die feinsten Fehler. Und manchmal, da konnte man ihn vor einem der kostbaren Wandteppiche stehen sehen. Und Vatschagan versank förmlich in den Farben, den Mustern und den Ornamenten. Und nach gut einem Jahr, da machte sich Vatschagan daran, ein Tuch für Anait zu weben. Die Garne hatte er alle persönlich ausgesucht und jeden einzelnen Faden selbst auf den Webstuhl gespannt. Und dann saß er da, Tag für Tag, und webte. Das Muster hatte er sich selbst ausgesucht. Und er webte geheime Botschaften hinein für Anait und hoffte, dass sie verstehen würde. Seine Meister lobten ihn für seinen Fleiß und seine Geduld, und als Vatschagan das Tuch vom Webrahmen nahm, dann war es, als hätte er sich selbst dort ganz und gar hineingewebt und sich Anait mit allem offenbart. Wie Wasser floss es durch seine Hände. Die Farben leuchteten, und die Goldfäden darin sahen aus, als hätte er das Licht der Sonne selbst verwoben. Und dieses Mal, da brachte Vatschagan sein Brautgeschenk selbst zu Anait. Und als er vor ihr stand, da war er nervös wie ein kleiner Junge. Aber sie betrachtete das Tuch und lächelte. Und die beiden wurden Mann und Frau. Sie verbrachten glückliche Jahre miteinander. Aber dann verschwand eines Tages Vaginak, Vatschagans treuer Diener, und Vatschagan war untröstlich, denn Vaginak war immer bei ihm gewesen, schon als er ein kleiner Junge war. Aber Vaginak kehrte von einer seiner Reisen nicht zurück und blieb unauffindbar. Aber Anait war bei ihm und spendete ihm Trost. Auch als im kommenden Winter seine Eltern am Fieber erkrankten und kurz hintereinander starben, war sie für ihn da. In ihren Armen, da konnte er trauern, an ihrer Seite zweifeln. In ihren Worten, da fand er Trost. Denn nun war er selbst König, und obwohl er sein ganzes Leben darauf vorbereitet worden war, da erdrückte ihn die Last der Verantwortung, die jetzt auf seinen Schultern lag. Aber Anait war bei ihm, und er fand seinen Weg. Eines Tages, da lagen sie beieinander. Sie hatten sich geliebt, waren nackt und ermattet, und Anait strich mit ihren Fingern durch Vatschagans schwarzes Haar. »Mein Geliebter, du musst fortgehen.« Erstaunt schaute Vatschagan Anait an und richtete sich auf. »Aber warum sollte ich fortgehen? Ich gehöre doch hierher, an deine Seite.« »Was ich meine ist, dass du den Palast verlassen musst. Wenn du ein guter König sein willst, dann musst du dein Land kennenlernen.« Vatschagan dachte über Anaits Worte nach. Sie hatte recht. Was wusste er schon von seinem Land? Sicher, er war immer gern ausgeritten zur Jagd. Er liebte die weite Steppe, den endlosen Himmel, die zerklüfteten Berge. Aber was wusste er von den Menschen? Und so wurde es beschlossen. Vatschagan würde verkleidet als einfacher Kaufmann durch das Land reisen, nur in Begleitung von 3 Dienern. Und Anait, die würde im Palast bleiben und das Land regieren. Und wieder veränderte sich Vatschagans Blick. Er lernte Dinge, von denen er vorher nichts gewusst hatte. Er hörte, was die Menschen bewegte, wovon sie träumten, was sein Land zusammenhielt, was den Menschen nachts den Schlaf raubte. Und er lernte auch die einfachen Dinge zu schätzen. Eine heiße Tasse Tee nach einem langen Tag auf dem Markt. ein gutes Gespräch mit einem Fremden, die Gastfreundschaft, eine gut erzählte Geschichte. So hätte es noch lange weitergehen können. Aber eines Tages schloss sich Vatchagan einer Karawane an, die führte ihn bis an die Grenze seines Landes, zur Provinzstadt Agarak. Es war der bisher schwerste Teil der Reise. Die Berge waren schroff, sie sahen tagelang niemanden, und kurz bevor sie Agarak erreichten, da wurden sie von Räubern überfallen. Vatchagan war ein guter Kämpfer, aber selbst er konnte gegen die Übermacht nichts ausrichten. Und so kniete er mit den anderen im Sand, um sich herum lauter grimmig dreinschauende Männer, schwer bewaffnet, und der Räuberhauptmann ging durch ihre Reihen und fragte einen jeden, welches Handwerk er beherrsche. Vatchagan sagte, er sei Weber, Brokatweber, und da wurde er grob gepackt und davongeschleift. Aber als er sich noch einmal umsah, da erkannte er, dass alle, die keinen Beruf erlernt hatten und kein Handwerk beherrschten, noch an Ort und Stelle von den Räubern erschlagen wurden. O Vatchagan, ein Sklave war er nun, gefangen hinter unüberwindlichen Mauern, gefangen an einem trostlosen Ort. Aber hier fand er Vaginak wieder, seinen alten Diener. Der war aber mehr tot als lebendig. Und jetzt war es Vatchagan, der sich um ihn kümmerte, ihn wusch, ihm die Wunden verband, sein Essen mit ihm teilte. Und Vatchagan webte. Jeden Tag, in all diesem Elend, erschuf er die schönsten Stoffe. Und schon bald konnte er die Räuber davon überzeugen, ihm wertvolleres Material zu bringen, den Webstuhl an den hellsten Platz im Verlies zu stellen. Die Stoffe, die er jetzt vom Rahmen nahm, die waren so wertvoll, so kostbar und einzigartig, die konnte man nicht einfach auf dem Markt verkaufen. Die waren eines Königs würdig. Und Vatchagan begann wieder, seine Botschaften hineinzuweben. Seine Botschaften an Anait. Und sein Plan ging auf, denn eines Tages gelangte eines der Tücher in die Hauptstadt und in die Hände von Anait. Und als sie sich es besah, da lächelte sie, denn sie wusste, wer es gemacht hatte. Wie Wasser floss der Stoff durch ihre Hände. Die Farben leuchteten und die Goldfäden darin sahen aus, als wäre das Licht der Sonne selbst verwoben worden. Aber dann verfinsterte sich ihr Gesicht, denn sie hatte die Botschaften gelesen. Und noch am selben Tag, da ließ sie 100 Reiter aufsetzen, und gemeinsam mit ihnen zog sie aus, um Vatchagan zu retten. Das Tuch führte sie dabei wie eine Karte, und das Versteck der Räuber war bald gefunden. Der Kampf dauerte nicht lange, und die Räuber waren geflohen oder gefangen, der Räuberhauptmann aber lag tot im Sand. Und da ließ Anait die Tore zum Verlies öffnen. Und heraus kamen die Männer, einer nach dem anderen. Und Anait gab ihnen Wasser und Essen. Und sie bedankten sich bei ihr und priesen ihren Namen. Als einer der letzten kam Vatchagan aus dem Verlies. Er stützte Vaginak, der kaum laufen konnte. Und als der Anait sah, da lobte auch er sie. Gelobt seist du und gelobt sei dieser Tag, an dem du uns gerettet hast. Aber Vatchagan widersprach ihm. Ach, Vaginak. Sie hat uns doch nicht erst heute gerettet, sondern schon am allerersten Tag, an dem wir ihr begegnet sind, und seitdem viele Male. Da fiel er in ihre Arme und alles war gut.
Lust auf mehr? Grenzenlos, Geschichten für Erwachsene, frei erzählt, der HR2-Podcast in der ARD-Audiothek.